Wir müssen uns erst eben begrüßen, bevor wir hier reingehen, sonst feiern wir nachher wieder. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Mal, du bist schon so frisch. Ich bin heiser mit Zigarette, Nuttenfrühstück.
Das kenne ich nicht, den Begriff. Nuttenfrühstück? Was ist das?
Nuttenfrühstück ist, was weiß ich, eine Cola und eine Zigarette oder ein Bier, nicht ein Bier, ein Kaffee und eine Zigarette.
Also ich sag mal so, wenn ich in nächster Zeit einen Puff aufmachen sollte, also das Nuttenfrühstück wird sofort geändert. Bei mir gibt es nur Müsli und nachhaltiges Gebäck am frühen Morgen, weil das macht doch die Haut schlecht.
Was, das Nuttenfrühstück?
Ach so. Ja.
Ah, das wird ja abends sowieso alles übergetüncht.
Ja, aber die Ressourcen, die ich habe, muss ich ja schützen in der heutigen Zeit. Du musst ja vorsichtig mit Ressourcen umgehen. Und in meinem Puff, also ich weiß nicht, ich würde dafür sorgen, dass die Mädels nur gesunde Sachen zu sich nehmen. Ich finde es übrigens gut, by the way, weil ich gerade sehe, dass du Cola trinkst. Ich finde es gut, dass jetzt der Deckel daran festgemacht ist, dass man die Flasche zurückgibt mit dem Deckel dran.
Ja, das, ich finde es nervig, aber... Aber es ist ja richtig. Ich wundere mich, ob der Einigkeit in der Industrie, dass das mit Mal so funktioniert. Ich hege den Verdacht, dass es ein wir müssen was gegen Plastik tun Treffen gegeben hat in irgendwo, weil alle Unternehmen mit einem Mal an einem Strang ziehen. Das haben wir doch früher nicht gemacht.
Das stimmt. Und da könnten wir jetzt meine Ehefrau zitieren, die seit, ich will jetzt nicht lügen, seit 8 Jahren sagt, ich weiß gar nicht, was diese ganzen Vollpfosten alle am laufenden Band reden über Klima und was mit dem Klima passiert. Und wenn wir nicht die in Deutschland aufhören, das Klima zu verbrauchen und aufhören zu atmen, dann retten wir die Welt. Und wenn wir das nicht machen, geht die Welt unter und so. Sie sagt schon seit Jahren, ich will fast sagen, gefühlt seit Jahrzehnten, sagt sie, das schlimmste Problem, was wir überhaupt haben, ist Plastik. Und ich kann das aus meiner Zeit bei AIDA auch bestätigen, und du wirst das auch kennen, wenn man irgendwo in der Karibik, ich nehme mal Beispiel Dominikanische Republik, da gibt es einen Teil der Insel, da schwimmen, also in so einer Bucht, die ist immer voll Plastik. Voll Plastikflaschen, überall. Und wenn du dann ein bisschen recherchiert und guckst da in die Tiefe, glaube ich, dass tatsächlich Plastik ein viel, viel, viel schlimmeres und größeres Problem ist als diese ganze Klimafantasie.
Das Interessante ist, dass wir ja tatsächlich in den 70er Jahren wurde ja Plastik als Heilsbringer verkündet. Und es gab genug Stimmen dagegen. Darum bin ich ja immer ein bisschen empfindlich, wenn ich heute Stimmen höre und achte immer genau darauf. Nun werde ich nicht mehr überprüfen können, ob die Recht behalten. Aber oft ist das so, dass wenn Leute gegen Dinge protestieren, dass da dann doch ein ernster Kern dran ist. Also gerade bei dieser Plastiksache.
Ja. Also wenn man sieht, ne? Diese, wenn ich jetzt mal hier die Anti-Atomkraft-Demonstration back in the years, die haben sicher insofern Sinn gemacht, als dass es heute Systeme gibt, mit denen man Atomkraftwerke bauen kann, die nur noch ein Drittel der Halbwertszeit haben und viel bessere Kontrolle über die technische Sicherheit. Also insofern, Proteste nützen ja auch immer was und heizen an. Ich glaube, nur wenn diese Proteste manisch werden und wenn diese Proteste dann auch nicht respektieren, dass es innerhalb der gegen die man protestiert hat, dass es da Änderungen gegeben hat und Verbesserungen, dann finde ich das nicht gut.
Ja, das ist ein Thema, was Herr Habeck nicht unbedingt hören möchte, über das Nein. Er nicht sprechen möchte. Die Mutter meiner Assistentin Yvonne ist Wahlhelferin gewesen in Niedersachsen. Die habe ich heute Morgen erstmal zusammengeschrien. Die hat nicht genug grüne Stimmen weggeschmissen.
Über die Wahl in Niedersachsen. Ne? Ich habe gestern erstmal ist mir Niedersachsen scheißegal, ehrlich gesagt. Zweitens, ich verstehe, dass da viele Bauern sind und dass da vor allen Dingen auch ja, wie soll man sagen, das grüne Herz oder die grüne Lunge schlägt bei Brockdorf und so. Das hat ja da auch stattgefunden. Natürlich hat man auch alles getan, um den niedersächsischen grünen Sympathisanten zu schonen, indem man das Atomkraftwerk da noch nicht gesagt hat, dass man das weiterlaufen lassen will und dass wir lieber frieren und sterben wollen, anstatt dass wir dieses eine Atomkraftwerk noch ein paar Tage laufen lassen. Egal. Wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, ist es mir unbegreiflich, dass das so ausgegangen ist auf der einen Seite, nämlich deswegen, weil es ja noch Formen von Bestätigung gibt. Klar hat die AfD jetzt als Protestwählerpartei hat die ein bisschen was da oder ordentlich was dazu gewonnen eigentlich im Verhältnis. Ich finde es gut, dass die FDP raus ist, weil die FDP eigentlich unglaublich, also ich habe die auch gewählt, sage ich hier mal ganz öffentlich, und zwar deswegen, weil sie für mich das kleinste Übel waren. Und ich bin selten, also das ist ja das zweite Mal schon, dass mir das mit der FDP passiert, ich bin selten so dermaßen enttäuscht worden von einer Partei, die in der Unhörbarkeit verschwunden ist und praktisch probiert, grüner zu sein als die Grünen. Die haben jetzt eine Klatsche bekommen, genau wie die CDU. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die Wahl doch gut ausgegangen ist, weil die CDU und die FDP jetzt merken, dass sie den Grünen und der SPD, die können nicht besser oder genauso sein wie die. Und ich glaube, sie müssen jetzt irgendwas dagegen tun. Die einzigen, die dann richtig stark dazu gewonnen haben, ist leider mal die AfD. So ist es halt.
Ja, das ist ein, also dass die Parteien da jetzt, die anderen beiden Parteien merken, dass sie sich ganz krass anders aufstellen müssen, ist ein salomonischer Gedanke.
Ja.
Und dafür, dass die Grünen jetzt noch weiter nach vorne kommen. Da fällt mir ein Robert Long, der Liedermacher Robert Long hat vor 40 Jahren geschrieben, feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt, buckelt vor der Obrigkeit, provoziert bloß keinen Streit, die da oben richten schon, denn die verstehen mehr davon, Sicherheit und Ordnung sind des Bürgers erste Pflicht, latsch wie eine dumme Kuh nur auf den eigenen Metzger zu. Der hatte schon nicht Unrecht. Aber wo wir bei den Grünen noch mal, ich muss noch mal eben zu den Grünen was sagen. Ich versuche jetzt mehr zu reden als du, weil jemand geschrieben hat bei mir bei YouTube, ich buche das doch, weil ich Kay hören will. Und ich höre aber immer nur Boris. Darum dränge ich mich jetzt zwischendurch einfach mal rein, um dieser Hörerin also quasi einen virtuellen Blumenstrauß, aber man merkt ja schon, kaum rede ich etwas mehr, ist die Stimme im Arsch. Ricarda Lang hat sich im Fernsehen versprochen. Die hat gesagt,
wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln.
Die Graspreise. Wieso? Das Zeug kostet doch schon 20 Euro das Gramm, wenn man es offiziell kauft.
Ja. Er hat gebärbockt. Ja. Was die vielen Polen und Molen wohl dazu sagen.
Ja, ich möchte mich übrigens bei der Gelegenheit nochmal, also in aller Form dafür entschuldigen, dass ich hier so viele Vokabeln lasse. Das tut mir, gerade für diese Hörerin, tut es mir wirklich leid, die einfach mit einer anderen Erwartungshaltung hier rangeht. Und ich werde mich bemühen, mich zurückzuhalten. Entschuldige nochmal bitte.
Gerade das sollst du ja nicht tun. Du weißt ja, dass ich das sehr mag, weil du mich, ich bin ja immer unterwegs und ein Hetzer. Und du bist derjenige, der gesund lebt. Das ist sich übrigens nachher auch in meinem Buchtipp widerspiegeln soll. Aber ich nehme keine Drogen mehr, außer Alkohol. Aber trotzdem bin ich immer ganz furchtbar kaputt. Ich habe so viel erlebt jetzt. Ich habe 9 Termine gespielt. Ich habe 9 Termine gespielt und jeden Abend die Leute zum grenzenlosen Lachen gebracht. Ich habe einen ganz fantastischen Spot gefunden, den ich einspiele in meiner Show. Da singt eine völlig durchgeknallte Japanerin.
Auf der Weide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika.
Das spiele ich so lange, bis alle Leute auf den Tischen rumhauen. Also circa 20 Mal. Und das gibt meiner Show so ein bisschen so eine Bierzeltatmosphäre. Hat mich aber trotzdem nicht geschützt, mich aus der Musa in Göttingen rauszuwerfen. In Göttingen, ein linkes Veranstaltungszentrum, das ich übrigens am Abend noch gelobt habe, denn es gab zur gleichen Zeit meiner Veranstaltung, gab es eine schwule Salsa-Gruppe, eine buddhistische Gebetsgruppe, da bin ich vorbei, da kam daraus Nam-myo-renge-kyo. Und ja, eine Halle weiter stand dann der bunte Kasper und hat von Negerküssen fabuliert. Das ist mir dann zum Verhängnis geworden. Also ich darf da jetzt nicht mehr auftreten, weil ich Negerkuss gesagt habe. Obwohl ich ganz nett bin, hat der Veranstalter geschrieben.
Ja, was ich dazu mal sagen muss, ich bin ja da sozusagen mit dir in einem Boot sowieso. Was ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, unverschämt, ignorant, unverantwortlich auch finde, von dem Veranstalter ist, dass er sagt, im Prinzip dir vorwirft, dass du Vokabeln verwendest, die man heute nicht mehr sagt. Aber er sagt gar nicht, in welchem Zusammenhang du sie erwähnst. Und dazu muss ich sagen, dass wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, meine Damen und Herren, wir leben in einer anderen Zeit, ich denke, wir sollten alle gelernt haben und wir sollten wissen, dass man Negerkuss, Zigeunerschnitzel und Hotel Drei Mohren nicht mehr sagt, ja, wenn ich das sage, dann ist das ja eine wahre Aussage, die dem Veranstalter sehr gut gefallen müsste. Und nur weil ich die drei Worte verwende, mir schon die Bühne und das Wort zu verbieten, geht überhaupt nicht.
Ja.
Und ich finde dann auch, solche feigen Veranstalter, und es ist ja auch aus seiner Absage, geht ja auch hervor, er beugt sich einfach einer im Hintergrund agierenden, unfassbar kleinen, uninteressanten Minderheit. Ich weiß aber, weil ich jemanden kenne, der mal in so einer Vereinigung war und dann ausgetreten ist und danach alle in die Scheiße geritten hat, weil er es erzählt hat, überall, der hat erzählt, dass die sich Menschen aussuchen, die solche Sachen sagen, und dass sie dann zum Beispiel deren Tourpläne angucken und im Vorfeld alle Locations anschreiben und auch in den jeweiligen Orten, und das passiert natürlich besonders in so Student, in Orten, wo Universitäten sind und so, dann auch Leute suchen, die sozusagen aktiv mit daran arbeiten, diesen Künstler oder diesem Vortragsredner oder diesem, auch in der Universität zum Beispiel, Menschen, die da Vorträge halten, denen die Bühne zu verbieten. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, ganz bedenklich. Das ist eigentlich Diktatorenwahn.
Und ich möchte noch mal einwerfen, dass es ist ja nicht bewiesen, dass der Name eines Gebäcks, also das Gebäck Negerkuss, erstmal ist es gar nicht erwiesen, dass ich das in meiner Freizeit erzähle. Es geht ja darum, was K-Ray auf der Bühne tut. Und zweitens, nur weil eine Minderheit beschlossen hat, dass dieses Wort nicht mehr gesagt werden darf oder nicht, dass das Wort nicht mehr en vogue ist, muss es ja nicht weg sein. Ich möchte bitte an das Wort Postkutsche erinnern. Das sagt man ja auch nicht mehr. Und wenn man das Wort Postkutsche... Nein, das Wort Postkutsche, das gebraucht man einfach nicht mehr. Wofür soll man denn das Wort Postkutsche noch verwenden? Und wenn jetzt das, dass man das einfach nicht mehr erwähnt, wenn das jetzt ein Kriterium ist, jemanden von der Bühne zu schmeißen, also dann denke ich mir jetzt auch Wörter aus, die einfach, von denen ich denke, die sind gemein. Zum Beispiel das Wort Waschmaschine. Ja, das Wort Waschmaschine könnte ja auch ein Wort sein, was diskriminiert ist, weil das nimmt der Frau die Arbeit weg.
Ja. Eine Waschmaschine ist auch eine Form von kultureller Aneignung irgendwie.
Ja. Es gibt auch Männer, die benutzen ihre Frauen als Waschmaschine.
Ja.
Und wissen gar nicht, dass die Frauen heimlich eine Waschmaschine benutzen. Die Männer denken, die Frau wäscht das alles mit der Hand. Also, ja. Ich finde es auch absurd, es ist passiert, wieder mal. Aber ich konzentriere mich ja auf die Bühnen, auf denen ich spiele. Wenn ich denn da hinkomme, damit sind wir beim nächsten Thema, Sabotage bei der Bahn. Ich fand es ja total erstaunlich. Ich glaube ja, dass die überlegt haben, kann man bei der Deutschen Bahn noch etwas finden, was man kaputt machen kann?
Und dann fanden sie diese beiden Kabel. Das ist eine schöne Idee. Ja. Aber du weißt, dass die Sabotage weitergeht, ne? Dass heute Nacht wurde das Stromkabel nach Bornholm gekappt irgendwie.
Ach.
Ja, wieder die Ostsee.
Und jetzt ist Bornholm ohne Strom?
Man müsste jetzt mal aktuell die Bild-Zeitung befragen oder eine andere Zeitung, die sich damit auskennt. Aber ich glaube, hier, da steht heute Kabelbruch in der Ostsee, Warsabotage, Blackout auf Bornholm. Ist das geil? Blackout auf Bornholm. Bumsen und beten. Das ist praktisch dieses, ich finde das schön, wenn so Buchstaben ineinander gehen. Es ist fast eine Alliteration, außer mit dem A in der Mitte jetzt, aber zwei Bs, so schön Blackout auf Bornholm, finde ich jetzt schon mal nicht so schlecht.
Ja, schade, dass es nicht nebenan war, dann wäre es Blackout bei Bornholm.
Ne? Ja. Genau. Das wäre, ja.
Nein, Blackout betrifft Bornholm, so.
Ja.
Ein eloquenter Zeitungsmann hätte das geschrieben. Blackout betrifft Bornholm. Was ist
oder eben die andere Variante, die ich vorhin schon probiert habe zu bauen, ist dann wäre dann Blackout-Bumsen auf Bornholm.
Warst du mal auf Bornholm? Ich war noch nie auf Bornholm. Ist es eine Insel?
Das tut mir jetzt total leid, dass ich hier nicht gut vorbereitet bin. Ich war noch nie auf Bornholm. Ich kenne mich nicht mal auf Bornholm aus. Und ich könnte ungefähr mit dem Finger auf der Landkarte, glaube ich, grob zeigen, wo Bornholm ist. Aber auch nur grob. Also so richtig informiert darüber bin ich nicht. Nein, das muss ich zugeben.
Vielleicht ist das
auch, ich weiß auch gar nicht, ob Bornholm schön ist oder so. Wenn ich richtig informiert bin, gehört es zu den dänischen Inseln irgendwo oben da.
Ah ja.
Oder?
Ja, keine Ahnung. Ich habe es ja da gar nicht mit. Ich habe früher schon gesagt auf der Bühne, so Kartografie, Erdkunde, Geografie ist für mich nichts. Für mich ist immer, erst kommt Osnabrück, dann kommt Hannover und dann schon Polen.
Also ich, ja, Münster ist noch irgendwo da in der Gegend. Das
aber
weiß
das
ich
weiter
noch,
unten.
Ja, weiter unten, genau.
Also da würde ich sagen, Osnabrück, Münster, München, also unten. Und nach oben ist dann Osnabrück, Flensburg, Kopenhagen.
Das ist die andere.
Ja. Und die andere Seite ist Osnabrück, Lingen, Holland, glaube ich.
Nee, das kenne diese holländische Variante, mache ich ja jedes Jahr in den Ferien. Die geht für mich so: Hamburg-Bremen, weil das wirklich der schlimmste Teil der Strecke ist, der findet meistens zwischen 5 und 6 Uhr morgens statt. Also Hamburg-Bremen, dann ist irgendwann Osnabrück-Münster, dann geht es nach Köln-Aachen und dann rüber Belgien. Und dann sind wir auch schon bald in Paris.
Ja.
So.
Oh.
Ja, das ist gut, dass du das. Tatsächlich sollten wir beide vielleicht dafür sorgen, dass wir unsere Erdkunde und besonders unsere Straßenkenntnisse mit den Erdkundekenntnissen ein bisschen verbinden, falls wir Deutschland verlassen müssen, wenn Blackout ist und es zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, nur noch in Holland Strom gibt und in Deutschland schon nicht mehr, weil wir ja nach Deutschland, also weil die Deutschen den deutschen Strom ja nicht bekommen, sondern der ja nach Holland, nach Frankreich und so auch gemäß Vertrag geliefert werden muss, dann kann es sein, dass es in Deutschland keinen Strom mehr gibt, dafür aber eben in Holland. Und dann müssen wir alle nach Holland. Und wenn wir dann die falsche Strecke wählen, sind wir am Arsch. Das sollten wir nicht machen. Dann müssen wir aufpassen und lernen.
Aber ich habe mir ja vorhin schon, ich wollte es dir nicht sagen, damit es nicht voll wird da, aber ich hatte mir überlegt, ich fahre nach Bornholm, weil die sind ja Blackout rot. Wie wissen wir damit umzugehen?
Hast du gerade Bornholm gesagt?
Nein! Was ich hast du denn da in der Hose? Einen Bornholm. Ein zu kleines Geschlechtsteil ist ein Pornhalm.
Ja. Und dass wir das Ganze schon am frühen Morgen auch so raushauen können, zeugt von einer gewissen Grundprofessionalität. Das muss man einfach sagen.
Aber wir müssen aufpassen, dass wir, ich sage immer, wir müssen aufpassen, dass wir nicht über unsere Witze mehr lachen wie der Zuhörer, sonst haben die das Gefühl, die gucken Ina Müller.
Ja.
Da wird sich auch manchmal durch die Sendung gegackert, obwohl das ja besser geworden ist.
Ich finde es ja gut, wenn jemand knallhart das durchzieht, wie er ist und was er macht und wozu er Bock hat. Insofern ist das eigentlich, finde ich das gut, was ihr macht.
Ja, ich auch.
Also auch mit diesem Singen, sie ist ja meinhart mit diesem Singen, es wird ja immer auch nicht gesungen und so, das ist in eigentlich nicht möglich, aber ich finde es, ich rechne es ihr als positiv an, weil sie es einfach möchte.
Ich finde es total geil, dass sie in der Sendung, das letzte Mal habe ich die gesehen, da war eine Band da mit Orchester, irgendwie so Streicher da und klassische Instrumente. Und da habe ich fassungslos vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, wenn das nicht Ina gewesen wäre, die dieses Format über die Jahre durchgedrückt hat, dann hätten wir nie erfahren, dass das tatsächlich möglich ist, in einer ganz kleinen Kneipe so etwas aufzunehmen. Das ist
100%.
Total schräg gewesen. Ich fand es total schräg.
100%. Und jetzt reden wir über das komplette Gegenteil, weil du gerade, also du hast ja gerade gesagt, fassungslos vor dem Fernseher. Und zwar passierte neulich etwas. Wir hatten am Samstag Gäste. Wir haben hier schön gegessen und es war Spitzenspieltag. So sagte es mein Freund, der da hier war. Und weil Spitzenspieltag war, HSV gegen Kaiserslautern, haben wir also Folgendes abgemacht. Da wir nicht im Stadion waren, haben wir gesagt, komm, wir machen einfach das Buffet, was es beim Fußball ja gibt. Da, wenn wir manchmal eingeladen werden von Freunden, dann dürfen wir immer zu so, also da sind wir in so einer Lounge und da gibt es was zu essen. Und danach haben wir einen ganz tollen Platz und sitzen im Stadion, herrliche Atmosphäre, wunderbar, alles toll. Haben wir aber nicht gehabt an diesem Wochenende und es war Spitzenspiel, also haben wir gesagt, wir bauen das hier zu Hause ein bisschen nach. Wir haben also alle was zu essen mitgebracht, haben das gemütlich auf den Tisch gebracht, haben uns gegen 18:30 Uhr getroffen, haben gemütlich gegessen und dann 20:30 Uhr sind wir also umgezogen und haben das Spitzenspiel geguckt. 1:1 ging es aus, HSV gegen Gladbach. Und dann war das zu Ende und dann hatte ich die Fernbedienung so mehr oder minder reflexmäßig in der Hand und habe einfach mal geguckt, was es so gibt. Und man fängt ja dann mit der ARD an und da lief Verstehen Sie Spaß. Auf einer großen Couch saß eine unglaublich leuchtende, blau leuchtende Barbara Schöneberger, wo man denkt jetzt also kurz vorm Knall sozusagen. Und dann hat sie aber da munter moderiert. Es war eine Couch, so Wetten, das mäßig aufgebaut irgendwie. Und das war wirklich Fernsehen aus einer anderen Zeit. Und dann kam, haben wir uns gedacht, komm, wir wollen ja, wir sind ja in, so ein bisschen in so einer Lachatmosphäre. Lass uns doch mal gucken, was jetzt passiert. Und dann kam ein Einspielfilm. Und ich möchte hier nochmal sagen, großen Respekt für alle Beteiligten, die die Möglichkeit haben, solches Fernsehen zu machen, großes Familienfernsehen und so weiter und so fort. Dann kam aber dieser Einspielfilm. Und wenn man vom Fernsehen kommt, kennt man sich ein bisschen aus mit Kosten und Effekten und wie man das und so weiter. Naja. Ein Hochzeitspaar hat geheiratet, rauschende Party. Am nächsten Tag kam der Freund ganz lediert zu dem After-Party-Frühstück und sagte, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen. Mir ist was passiert. Dann wurden diese Menschen in ein Auto gesetzt und fuhren in diesem Auto völlig, also allein die Bilder waren schon völlig unemotional und egal. Die saßen also dann staunend in dem Auto, dieses Ehepaar, das ist frisch gebackene Ehepaar und das dachte wohl auch, ja, mal gucken, was sie sich jetzt noch ausgedacht haben und so. Naja, sie fuhren also in eine Kiesgrube. In dieser Kiesgrube hing das Auto oben über dem Abgrund deren Auto. Also es war natürlich nicht deren Auto, sondern ein Auto des gleichen Typs, das so zurechtgemacht war, hing da oben. Dann waren unten lauter Fachleute in gelben Westen, die haben erstmal Helme verteilt und da mussten alle Helme aufsetzen. In dieser riesigen Kuhle mit 8 Kameras oder so gefühlt. Und dann kam auch noch ein Helikopter und dann fiel dieses Auto natürlich da runter und so. Und es war ein irrsinniger, wahnwitziger Aufwand, aber es war gar nicht lustig. Und auch dieses Paar war nicht entsetzt. Die haben das auch gar nicht so richtig, wahrscheinlich im After-Party-Rausch oder so, noch halb zugedröhnt irgendwie, haben sie das sich anguckt und gesagt, ja, da hängt das Auto. Wie kommt das Auto denn dahin? Verrückt, jetzt ist es runtergefallen. Und dann am Ende war das natürlich alles nur haha, versteckte Kamera. Aber ein irrsinniger Aufwand. Wir saßen davor fassungslos und es war einfach gar nicht lustig.
Das erinnert mich an so Autorensachen. Ich glaube, dass ich da dann so Autoren verrannt habe. Kennst du das, wenn man so eine Idee entwickelt und man setzt da was drauf und man kommt in so einen Hype und denkt, das ist total toll. Man spult aber nicht zurück. Man denkt immer weiter. Und wenn man das dann ganz irgendwann mal betrachtet, dann steckt man so in dieser Sache drin. Ich habe das manchmal so, wenn ich hier mir irgendwas ausdenke und ich schreibe dann irgendwas und sitze hier und gacker mich halt tot und so. Und dann meine Frau, die wird dann immer schon so, ach, jetzt muss ich mir gleich wieder irgendwas anhören. Er lacht hier schon seit Stunden so rum und oh, ist das nicht toll. Und dann sage ich, Schatz, und dann sagt sie, ja, ich höre schon. So, und dann bin ich damit fertig. Und während ich das vorlese, denke ich, komisch, als ich das vorhin geschrieben habe, fand ich das aber witziger. Und meine Frau sagt, kann ich gar nicht drüber lachen. Ja. Und die verrennen sich dann.
Da könnte ich jetzt, wenn wir sprechen wollen über die Gefährlichkeit von Rauschgift, kann ich was dazu beitragen. Ich habe, früher war ich dem Kokain zugeneigt. Und dann konnte ich nachts tatsächlich, also wir haben so mit einem Freund zusammen so Drehbücher geschrieben und so, ne? Ich konnte wirklich unfassbar abarbeiten nachts. Also sag ich, das war wirklich Marschierpulver. Und aber das ging mal gut am Anfang und so 2-3 Monate ging das gut. Und dann war irgendwann dieser Zeitpunkt gekommen, wo du morgens, also gegen 14, 15 Uhr, anguckst, was du in der letzten Nacht gemacht hast.
Genau, ja.
So, und dann liest du das und denkst, was ist das für eine unfassbar sinnfreie, gequirlte Scheiße? Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, dieses Rauschgift ist nicht gut für mich. Es ist nicht inspirierend, es eröffnet auch keine neuen Horizonte, sondern es macht dich einfach nur dummgeil und denkt, spiegelt dir vor, dass du der Größte bist. Aber das war nicht mehr nachvollziehbar. Das war wirklich Blödsinn. Und seitdem eigentlich habe ich immer schon, egal was ich mache, und zwar völlig nüchtern, ein schlechtes Gewissen, dass das, was ich mache, nicht gut genug ist.
Ja, das ist ja ein Komplex, den viele sehr kreative Leute haben. Das, da gibt es auch einen Namen. Wie nennt man denn das? Das nennt man ach, den Münchhausen. Der Münchhausen-Komplex ist das, so heißt der.
Okay.
Dass man sich selber einredet, man sei nie gut genug und nie Ja, gut, da gibt es ich habe das mal von Mona Sharma gehört. Das ist eine Coacherin. Kennst du Mona Sharma?
Ja.
Und die hat mir mal gesagt, viele Künstler wissen auch, die meinen immer, sie müssen 100% geben und das ist dann noch nicht genug. Die meisten Künstler und die meisten kreativen Leute sind genug. Wenn die 70% geben, wirkt es auf den anderen meist wie 100%. Und darum sollte man nie übertreiben. Das fand ich sehr klug von der.
Ja, ich bewundere auch Menschen, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen und niemals Kritiken über sich lesen.
Ja, das kann ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob das jemand, ich weiß nicht, ob es tatsächlich dann, ob sie es dann wirklich machen oder so. Aber tatsächlich, also ich habe ja nicht für möglich gehalten, dass ich in der Lage bin, keine Nachrichten mehr zu gucken, als jemand, der so eigentlich so ein News-Junkie und so ist und hinter Neuigkeiten her ist und so. Aber es war am Anfang schräg, aber es hat mir sehr gut getan, muss ich echt sagen.
Das mit den Kritiken, ich glaube das aber nicht. Wenn Leute sagen, sie lesen die Kritiken über sie, ich glaube das immer nicht. Das ist ja, also ich lese immer Kritiken über
Ich
mich.
meine, gute Manager geben dir die guten Kritiken. So. Und schmeißen den Rest einfach weg und sagen, was für ein Idiot hat das denn geschrieben?
Um nochmal auf die Drogen zurückzukommen, ich muss diese kleine, naja, Anekdote loswerden. Das Wort dummgeil ist ja wirklich tatsächlich wahr, weil ich frage mich immer, es gibt ja viele Leute, die unter Drogen sehr viel gemacht haben, Patti Smith oder ich glaube David Bowie auch. Ich sitze nach einer Nase Koks wild onanierend in der Ecke. Ich bin sehr unproduktiv. Denkt dann immer. Das macht einfach immer nur geil und das ist auch nicht schön. Also als junger Mensch, ja, aber mit 57 so ein wichsender Opa da in der Ecke, ich weiß
Das
nicht.
will auch keiner sehen, muss man sagen. Das kann auch keiner vorstellen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich habe das ja auch, wenn das jetzt, wenn man mit Kindern zum Beispiel über Drogen und so spricht, ne? Ich finde, dass tatsächlich die Droge Kokain ist tatsächlich schwer unterschätzt, insofern, als dass sie irgendwie ja nicht so schlimm klingt wie Heroin und irgendwie ein bisschen schlimmer als Marihuana sozusagen. Und ich sehe das überhaupt nicht so, weil ich kenne wirklich unglaublich viele Menschen und bin froh, dass mir das gelungen ist, da wegzukommen. Aber ich kenne viele Menschen, die haben sich ihr gesamtes Hab und Gut, ihr Leben, ihre Karriere durch die Nase gezogen. Und bei allem war es so, dass sie am Anfang, dass ihnen das sehr geholfen hat. Am Anfang hat es tatsächlich neue Horizonte, Energie gegeben und dich auch kreativ gemacht und so. Aber es endete eigentlich immer auf lang oder kurz im Debakel. Und in Sachen, die nicht funktionieren. Und Keith Richards hat dazu in seinem wunderbaren Buch über sein Leben hat gesagt, den großen Vorteil, und das glaube ich tatsächlich auch, den großen Vorteil, sagt er, den wir hatten, ist, wir haben halt immer die beste Ware bekommen. Also von der Qualität her. Und das macht sicher nochmal einen Unterschied. Und ich kenne auch so Leute, die aus Südamerika kommen und die das eigentlich wie wir Alkohol konsumieren. Also mal ein Näschen hier und mal eins da. Wir neigen ja dazu, dieses Päckchen zu nehmen und einfach zu vernichten.
Naja, klar.
Insofern ist das, glaube ich, auch der Frage des Umgangs und der Kultur und so. Also
Ja, das
ich
stimmt.
halte sie für sehr gefährlich, ich halte sie für total unterschätzt und es ist auch kein, also ich habe das danach ja oft erlebt, so im Kollegenkreis und so, wenn du dann jemanden siehst, der drauf ist, das kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen. Also ich sehe dann immer schon die nächste Stufe, obwohl der noch gar nicht so weit ist und denke immer, der ist fällig.
Ganz genau. Ich habe eine gute Freundin, das ist die Frau Dr. Holm aus Hannover. Die kenne ich seit 30 Jahren. Und die hat mir vor 30 Jahren schon gesagt, wie gefährlich dieses Zeug ist und genau das, was du auch gesagt hast. Die hat gesagt, es wird total unterschätzt, weil diese Droge ist an allen Ecken und Enden zu haben. Und die hat nicht diese heftigen Entzugserscheinungen wie eben Heroin oder so. Und darum denkt man immer, wenn so ein Dealer um die Ecke kommt, ach, ein so ein Näschen kann man ja machen. Und dann ist man immer wieder dran. Das hat sie vor 30 Jahren gesagt. Und ich habe sie kürzlich getroffen. Moment. Und ich habe sie kürzlich getroffen. Und da hat sie mir von Fällen erzählt in der Praxis, dass die Gehirnzellen wohl, die weiße Gehirnmasse oder so, das Gehirn irgendwie, das löst sich auf durch diese Unmengen dieser Drogen. Das ist eine ziemlich neue Erkenntnis. Und deshalb sagt sie, also hat sie noch mal vor der Gefährlichkeit dieser Droge gewarnt. In meinem Falle ist das sehr wahrscheinlich zu spät, weil ich mir das auch abgewöhnt habe, aber ich glaube, viel zu viel getan habe. Das wird sich dann irgendwann später mal rächen. Aber naja, also so viel dazu. Wie war es denn bei Billy Idol?
Das ist ein ganz, also für mich besonders ein ganz schmerzliches Thema.
Es ist etwas passiert. Ich bin gespannt. Es ist ein Huch, das ist ja der Hund über den Schoß gesprungen. Ja,
der Hund war hier im Zimmer und ist gerade durchs Bild gesprungen, sozusagen. Ja, es ist, also wie soll ich es beschreiben? Also erstmal, es wurde angekündigt, Billy Idol kommt. Ich habe mich daran erinnert, wie ich irgendwann mal auch an meinem Geburtstag in der Hamburger Markthalle unglaublich toll gefeiert habe mit Billy Idol live. Und es war die Zeit von Rebel Yell und so. Und es war für mich dann auch, also ich habe dann eine erste Frage, so eine Reflexfrage von Billy Idol-Fans ist ja, ist Steve Stevens dabei, der Gitarrist, ne? Ja, Steve Stevens war dabei, also habe ich die Tickets gekauft. 70 Euro. Ich war ein bisschen spät dran, deswegen gab es nur noch Seitenrang. Aber in meinem Verständnis von Konzerten ist ja der Sitzplatz nicht dafür da, dass man da sitzt, sondern dafür da, dass man so lange sitzt, bis das Konzert anfängt. Und dann stellt man sich natürlich hin. Warum soll man sitzen? Man sitzt ja nicht beim Konzert, du sitzt ja auch nicht in der Diskothek rum, sondern willst ja tanzen, machen, tun, hin und her gehen und so weiter und so fort. Naja, also saß ich da auf U17 Unterrang-Seiten-Dings. Dann kam eine Gruppe, The Foxys. Ich kann bei der Gelegenheit nochmal empfehlen, The Foxys. Eine tolle junge Band aus Nashville, Tennessee, wie sie sagte, mit einer charismatischen, sehr jungen Frontfrau, die so ein bisschen an die alte Gwen Stefani, hat meine Frau gesagt, das stimmt auch, oder Blondie auch erinnert hat. Und die machen tolle, raue, ganz tolle, raue Musik, aber wirklich eine tolle Band, The Foxys. Können wir auch unten vielleicht mal verlinken. Ja, und dann kam Billy Idol und da habe ich mich hingestellt natürlich. Also ich habe mich nicht mal richtig hingestellt, weil ich ja schon weiß, dass da die ganzen Rentner um mich rum, die übrigens alle so alt sind wie ich wahrscheinlich, aber es sind gefühlt alles Rentner in meinen Augen und ich bin ganz jung. Und dann habe ich mich nicht hingestellt, sondern habe mich auf meinen hochgeklappten Stuhl gesetzt. Also ich habe so etwas erhöht gesessen.
Können wir nicht mal hinsetzen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Man kann sich mal hinsetzen, mir kann ja gar nichts mehr sehen. Aber sind wir nicht allein hier in der Halle.
Daraufhin habe ich mich also wieder hingesetzt. Wenn du U17 sitzt oder überhaupt an irgendeinem Unterrangplatz und guckst auf die Bühne, musst du ja deinen Kopf immer drehen. Das heißt, du hast permanent den Kopf irgendwie zwischen 45 und 90 Grad gedreht, was auch auf die Halsmuskulatur geht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir dieses Konzert, ja, alle haben da gesessen. Ich bin fassungslos. Also ich habe dann gedacht, ich Vollidiot, warum hast du nicht Innenraum genommen? Ja, ich habe Innenraum nicht genommen, weil ich keinen Bock habe. Dann eine Stunde vorher bist du da und stehst dann die ganze Zeit da blöd rum und so. Deswegen habe ich halt einen Sitzplatz genommen. Ja, am Ende war ich darüber richtig traurig. Also es hat mich richtig traurig gemacht, weil ich finde, also du hast ja eine Erinnerung an die Künstler, gerade aus der Zeit. Und ich weiß, wie toll ich mit denen abgefeiert habe und wie viel Spaß wir gehabt haben und so. Und dann stehst du da, also sitzt du da auf diesem Platz. Und bis zum Zeitpunkt, wo Rebel Yell kam, er sagte dann, ja, und jetzt ist der Zeitpunkt des Konzertes, wo ich diese zwei magischen Worte sage, und dann flippt ihr alle aus, ne, Rebel Yell, und dann sind vereinzelt Menschen aufgestanden, und da habe ich auch gesagt, jetzt fickt euch doch, jetzt stehe ich auch auf. Und da haben wir auch gestanden und haben so ein bisschen auch Spaß gehabt. Aber ich finde, für mich war es das erste Mal, dass ich gedacht habe, entweder bin ich zu alt für die Scheiße oder die anderen sollen sich verpissen. Aber ich möchte so nicht Konzerte sehen. Wenn man sich einen Sitzplatz holt, auch einen tollen Sitzplatz und so, dann ist der dafür da, dass man da sitzt. Und wenn es losgeht, steht man auf und feiert. So, wir waren jetzt, ne, wir waren, wenn wir, keine Ahnung, in der O2 in London sind, bei Take That oder so, ganz ehrlich, erster Ton, zack, bumm, dann geht das da los. Und dann tanzen wir und machen und tun. Und der Sitzplatz ist sozusagen dein einer Quadratmeter oder dreiviertel Quadratmeter, den du hast, um da dich zu bewegen und zu machen und zu tun, aber doch nicht zu sitzen und nach dem Lied so zu klatschenartig. Ich fand's ganz, ich war am nächsten Tag noch richtig traurig. Also darüber war das, ich überlege mir jetzt, kannst du überhaupt noch zu Konzerten gehen?
Das ist der Grund, warum, da muss ich sagen, da bin ich ja dann wirklich sehr konserve. Ich würde mir dann das ein oder andere Konzert dann lieber auf Video angucken, weil diese horrenden Preise, das hatten wir ja beim letzten Mal, ja. Da kann man dann nur hoffen, dass es ein Konzert auf DVD gibt. Wenn sie dann gut gemacht ist, oft ist es ja dann auch, dass sie so nachbearbeitet werden, dann ist es auch nicht schön, aber nee. Schon schöne Konzert-DVDs oder bei Magenta TV gibt es jetzt auch immer Konzerte. Da habe ich gestern Milky Chance oder wie sie heißen geguckt. Ja. Das ist dann schon schön, das ist original Sound eingefangen, nicht bearbeitet, das war wirklich gut.
Aber also das ist irgendwie diese Magie. Ich meine, deswegen geht man ja auch zu dir. Also die Magie ist ja der Moment. Also dass man da ist und dann lebt man etwas, was man eben nur da erlebt. Deswegen stehe ich auch drauf, wenn es individuelle Momente gibt und so. Ich meine, bei dir, also ich kann, glaube ich, mit dir kann ich auf Tournee gehen und würde jeden Abend ein bisschen anderes Programm haben. Natürlich sind die Basics irgendwie da, die rote Linie ist irgendwie da. Aber grundsätzlich ist es trotzdem jeder Abend ein bisschen anders. Und das macht es ja auch aus, dass man, ne, also Billy Idol hat dann gesagt, Hamburg, Germany, wo ich gedacht habe, der weiß gar nicht, wo er ist, sondern alle Leute haben ihm gesagt, du bist hier Hamburg, Deutschland. Hamburg, Germany. Aber anyway, ist das ja auch schon, das ist ja, damit fängt es ja an, dass man zumindest mal irgendwie die Stadt begrüßt. Und dann hat er so gesagt, ja, Rock'n'Roll City Hamburg, und wir alle so, nö.
Aber war denn, ich hab nämlich, worauf ich vorhin angespielt habe, ich habe eine Kritik lesen wollen über das Konzert im Abendblatt. Das war aber hinter einer Bezahlschranke. Und da stand in der Überschrift irgendwie, Billy Idol, ein abruptes Ende, plötzlich ging das Licht an. Warum denn? Was war passiert? Weißt du was?
Nein, stimmt nicht. Das war so, dass, also wenn man Billy Idol kennt, gibt es ein 90-Minuten-Set, der hat auch nicht so viele Lieder. Das denken wir anders, weil wir das von früher diese eine Platte kennen und die haben wir tausendmal gehört. Da hat nicht mal alle Lieder gespielt davon. Aber er hat nicht so viele Lieder. Was er gemacht hat, ist, er hat die Lieder, die wir gerne hören, auch ordentlich in die Länge gezogen natürlich. Also die ist dann auch schon mal über 5 Minuten lang und so, wie sich das gehört. Und schön mit nochmal hier Gitarre und nochmal da ein bisschen Flash und so. Alles das, was dazugehört eben. Und ja, das Ding war nach 90 Minuten zu Ende. Bums, das war's. 9 Uhr angefangen, 10.30 Uhr war Feierabend. Und er hat eine Zugabe gegeben, er hat sogar 2 Zugaben gegeben, aber danach war Schluss. Also das ist schon wie früher gewesen. Und dann haben sie auch das Licht schnell angemacht. Ja klar, weil warum sollen jetzt die ganzen Rentner dann noch weiter auf ihren Stühlen sitzen? Dann
würden die bestimmt gerne. Ja. Den Abbau. Ich habe den Abbau mitbezahlt.
Den möchte die Jungs arbeiten sehen, genau. Da kann man mal mit bloßem Oberkörper, bitte.
Echt? Oh Gott.
Aber ich sag dir eins, deswegen, ich hatte es ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, also wir haben schon für nächstes Jahr im Hyde Park in London spielt Pink und da habe ich direkt Karten gekauft, das wird super werden.
Ja, das hört sich ja auch gut an, wie du das gesagt hast. Ich habe noch eine man guckt ja immer nach, es gibt 2 Erkenntnisse, die ich heute mitnehme, nämlich die eine ist, bereite dich ein bisschen vor auf den Podcast, such dir einfach 1-2 Themen raus, und die zweite ist eine Erkenntnis, die ich gerade hier gewonnen habe vor diesem Bildschirm hier, da steht nämlich bei mir stummschalten, ich könnte jetzt mich stummschalten, Moment, ich mach das mal eben. Jetzt hörst du mich wieder, ne? War da irgendwas?
Ja.
Und damit kann ich mir ja auch viele meiner ganzen Huster und Räusperer, und die ich alle rausschneiden muss, dann ersparen, indem ich einfach, wenn ich husten muss, stumm schalte. Das ist eine schöne Erkenntnis. Die 2. Erkenntnis, die ich habe, die ist...
Aber dann ist es nicht mehr live und echt.
Ja, stimmt auch. Die 2. Erkenntnis ist, dass man doch noch die ein oder andere lustige Nachricht findet. Ich habe nämlich eine gefunden. In Siegen... Erinnerst du dich, was in Siegen war letztes Jahr? Darüber haben wir gesprochen. In Siegen hat man jetzt das Oben ohne Freibad eingeführt.
Mhm.
Da hatte man damals gesagt, dass Männer ja mit nacktem Oberkörper laufen.
Und ja, ungerecht, ja.
Das auch. Und das muss so, das ist gendergerecht, wenn man das macht. Und wir haben damals ja, oder das war deine Idee, kannst du dich noch erinnern, im Kampf gegen Sprügeleien im Freibad sollten doch alle einfach nackt bleiben. Dann gibt es eine gewisse Klientel, die da gar nicht mehr hingeht.
Ja, das war unsere Idee.
Aber Siegen hat jetzt verkündet, Frauen nutzten das Angebot kaum. Also...
Das ist ja interessant. Mensch, da wäre ich ja nie drauf gekommen.
Frauen nutzten das Angebot kaum. Umso größer war der Hass, den die Stadt bekam. Und ich denke dann immer, zu Recht, wenn ihr euch um so ein Gedöns kümmert, dann... Es ist wie mit Gendersprache. Irgendwer trötet darum, will eine Gerechtigkeit einführen. Keiner will das eigentlich. Alle regen sich drüber auf, warum wir uns über so einen Scheiß Gedanken machen. Aber dann sind wir alle Nazis, weil wir das alles machen. Und letzten Endes die, die es betrifft, die nutzen das gar nicht, was da geschaffen wurde.
Du erinnerst dich, diese Umfrage. Also 0,4% der deutschen Bevölkerung findet das irgendwie positiv und interessant. Und 4% der Homosexuellen, der betroffenen Community, kann sich mit diesen ganzen LGBTQ, mit Gender, mit allen den ganzen Queer-Zeugs sozusagen solidarisch erklären. Das ist nichts. Das ist total irre. Aber das ist, glaube ich, auch Sign of the Times. Und ich habe neulich gerade von jemand, von einem, was war das eigentlich für ein Professor? ich weiß es nicht mehr genau, der hat vor 20 Jahren, man, nee, das ist ja Quatsch, vor 30 Jahren hat der gesagt, diese Telefone mit dieser sofort jederzeit alles zu wissen und auch gleich alles kommentieren zu können Mechanik, die werden dazu führen, dass die Welt irre wird. Und ich glaube, er hat recht behalten.
Ja. Ja, der hat recht behalten. Also das ist, Heinz-Rudolf Kunze wurde ja neulich gefragt, überrascht über das Ergebnis einer Umfrage, in der ganz furchtbar viele Frauen, also 99,% der Frauen Gendersprache ablehnen, gendergerechte Sprache ablehnen. Da wurde er gefragt, verwundert Sie das, dass das so viele Leute ablehnen? Und da war die Sarah Bosetti, so heißt sie, glaube ich. Ja. Und da hat er gesagt, das wundert mich gar nicht. Ich habe heute die erste Frau kennengelernt, die dafür ist.
Ja. Man darf nicht vergessen, die Sarah Bosetti ist ja sozusagen der nach vorne geschobene Unterkiefer. Wenn sie redet, in ihrem Redefluss wandert der Unterkiefer immer weiter nach vorne und kriegt dann so einen Unterbiss, so einen ganz garstigen. Und tatsächlich in Wirklichkeit, ne, macht sie nichts weiter als alle anderen auch. Und auch das wird ja unterstützt von diesen ganzen Medien. Sie hat sich ihre Lücke ausgesucht, mit der sie sich ihre Klatscher holt. Und was die erzählt, also in welcher Art und Weise, wie unemotional und auch tatsächlich böse, dass das Support findet, außer bei ihresgleichen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist halt so. Die redet ja ständig. Also,
ja, ja.
Sag mal ganz kurz, ich muss dir noch was sagen. Mensch, Sophie, also das haben wir heute überhaupt völlig weggelassen. Das haben wir schon die letzte Folge weggelassen. Lauterbach, hast du mitbekommen, wie viel Geld ausgegeben wird für diese, wie heißt diese Bewegung, für Ehrlichkeit, Aufklärung für Corona? Da gibt es so eine Bewegung jetzt. Das heißt, irgendwie hat so einen Namen bekommen. Der Faktenbooster, heißt das so?
Corona-Kampagne, was? Mit dem Faktenbooster werden so neueste Erkenntnisse zu Corona.
Pass auf. Ja. Also, jetzt im Radio, ich höre ja gerne 80-80 Radio, um die Nachrichten nicht hören zu müssen, aber die haben auch ganz kurze Nachrichten und sie haben auch Werbung, natürlich müssen sie haben, um sich zu refinanzieren, und bam, da war er, der Faktenbooster. Und da habe ich das mal recherchiert, das ist eine riesige Kampagne, 60 Millionen Medienbudget steckt dahinter, damit werden alle Verlage und Fernsehsender gerettet. Und dann gibt es den Faktenbooster, und dieser Faktenbooster verbreitet sozusagen seine Wahrheiten. Das Gleiche wird dann auch noch unterstützt von einer zweiten Kampagne. Ich sehe inzwischen Herrn Lauterbach mit so Schrifttafeln und dann immer ihn mittendrin, der irgendwas begründet und so. In jedem zweiten Facebook-Post, den ich irgendwie hier zum Angucken bekomme in meiner Line. Und ich sage, sind die eigentlich wahnsinnig? Was wollen die erreichen? Wollen sie, glauben die wirklich? Also, glauben, oder andersrum, wer bringt sie dazu zu glauben, dass ein gesamtes Volk so dermaßen dumm ist, dass man ihnen erst sagt, okay, es gibt eine Krankheit und du kannst was gegen tun, lass dir eine Spritze setzen. Dann sagt man, oh sorry, hat nicht geklappt, war nicht hoch genug dosiert, du brauchst noch eine zweite Spritze. Dann sagt man, hallo, also ohne den Booster, geiler Name, Booster, geht es nicht. Und jetzt sagt man, der nächste Booster muss sein, damit es geht. Das merkt doch der Größte. Keiner würde in einen Supermarkt gehen und würde eine Dose Tomatenmark kaufen, die leer ist, um dann eine zweite Dose zu kaufen, die wieder leer ist, um dann eine dritte Dose zu kaufen und festzustellen, sie ist leer und sich dann eine vierte zu holen. So dumm ist keiner, so denkt man.
In Niedersachsen, die haben die Grünen gewählt.
und dann machen sie jetzt eins, jetzt machen sie also eine riesen Werbekampagne für eine leere Tomatenmarkdose. Jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Die Leute selber, die es verkaufen, ja, haben keinen Tomatenmark, wenn du sie danach fragst. Im Gegenteil, sie haben also Tomatenmarkentzug. und es geht einfach immer weiter mit einem irrsinnigen, wahnwitzigen Etat. Und kriegst du das mit?
Reicht
dich das?
Aber zu kurz. Also den Faktenbooster habe ich nicht mitbekommen. Aber für mich fühlt sich das so an, dass man dieses Thema immer am Köcheln halten will. Also man, Also man möchte auf keinen Fall, dass es irgendwie hinten runterfällt. Es wird dann, kommt wieder so eine Angstwarnung. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sie sagen, ach, die Leute haben gerade so viel Angst vor Krieg und Gas. Da können wir Corona noch ein bisschen aufspeichern, wenn wir aufsparen. Wenn das andere dann wieder nachlässt, dann ziehen wir wieder mal Corona aus dem Hut. Außer Karl Lauterbach sitzt da hämmernd so wie meine Erika. Und sagt dann zwischendurch einfach so, na, aber ich möchte mit meiner Angst, möchte ich jetzt auch nochmal wieder durch. Und dann darf der auch wieder was sagen. Und dann haben sie ihm vielleicht, haben sie ihm deshalb dann den Faktenbooster angeraten. So nach dem Motto, da kannst du am Knopf drehen, je nach, wie viel wollen wir boostern? 30%, 20%, weißt du so.
Aber weißt du, was das doch ist? Also jetzt mal, man darf das ja nicht, also ich, nicht, dass ich das wirklich denken würde und so, ne? Aber ist das nicht richtig ernsthafte, massive politische Propaganda? Es geht noch weiter. Was sie machen ist, sie bringen inzwischen den Kindern in der Schule ja bei, also anderes Thema, ähnliches System, den 7- und 8-Jährigen, ne, wird in der Schule beigebracht, wie schön es ist, wenn der Strom ausfällt. Wie schön es ist, zu zweit zu duschen. Also Doris mit Dörte zusammen in die Dusche geht, da gibt's auch eine Plakatkampagne. Wie unglaublich toll das ist, Vorräte im Kühlschrank zu haben. Übrigens, der Kühlschrank fällt aus, wenn der Strom weg ist, egal. Aber Vorräte zu kaufen. Und den Kindern wird das beigebracht. Und den Kindern wird das beigebracht, damit die zu Hause sozusagen das durchsetzen. Ich finde, das Indoktrinieren von Kindern ist sowas von weit weg von Demokratie, von vernünftiger Kindererziehung, von der Staat lässt dem Bürger seine Freiheit. Und das ist so selbstverständlich geworden. Warum passiert das?
Weil Diktaturen immer die Kinder in den Krieg schicken. Das ist doch immer so. Also, und ja, da möchte ich gar nicht unbedingt sagen, dass wir eine Diktatur sind. Um Gottes Willen, nicht, dass da gleich wieder Hasssprache kommt und Leute sagen, ach, hier der Krieg und so. Aber das ist nun mal ein Fakt, dass Kinder immer benutzt werden, um Dinge durchzudrücken. Und das war bei uns nie so. Wir haben unsere Kinder verwöhnt und jetzt werden sie auch noch benutzt. Die werden jetzt quasi in den Krieg geschickt.
Ja, aber irre oder nicht? Dass das einfach so passiert. Doch, dass in Kindergärten gelernt wird. Ich war neulich hier im Wald bei uns joggen, ne? Da sind Kinder, die waren 4 bis 6, würde ich sagen. Nein, nicht 6, können sie nicht gewesen sein. Die sind ja schon in der Schule. Also sind wahrscheinlich zwischen 3 und 5 oder so gewesen, ne? Eine Gruppe, 20 Kinder. Und dann hatten sie so Plakate dabei, auf denen stand drauf, ein schöner Tag ohne Strom. Und dann waren die im Wald und dann saßen die da im Wald und haben mit dem Holz gespielt und mit den Blättern und haben sich Sachen angeguckt und da ist auch so ein kleines Bächlein, haben so einen Staudamm gebaut und so. Und ich habe gedacht, haben die einen Vollknall? Was machen die mit den Kindern da einen Tag ohne Strom? Ich würde sagen, es war ein herrlicher Herbsttag. Aber warum wird, die, also dass man Kindern Dinge einimpft, finde ich wirklich eine schräge Entwicklung. Und da gehört eben auch dieser Faktenbooster und alles das gehört dazu. Es geht darum, dass hier ein ganzes Volk, gefühlt, ne, greift doch immer mehr ein.
Ja, das ist Ideologie. Statt dass du sagst, ein Tag ohne Strom, könntest du dieses, so auch wie es immer war, könntest du doch sagen, ein Tag im Wald.
Ja. Naja, ist so.
Ja, auch. Sagst den Kindern einfach einen Tag im Wald. Aber das greift ja noch in anderen Formen um sich. Ich habe ein Video gesehen. Da auf diesem Video war eine durchgeschnittene Pampelmuse zu sehen. Und ein Finger, der an die sieht ein bisschen aus wie eine, naja, wie eine Pampelmusen-Vulva. Also das war eine Vulva. Das sollte eine Vulva sein. Und dann kam ein Finger und der hat diese Vulva stimuliert. Ploppten so Worte auf, so wie zärtlich reiben, klopfen, und dann hat dieser Finger auf dieser Pampelmuse rumgetrommelt und eindringen, dann verschwand der Finger in dieser halben Pampelmuse, wo ich so dachte, was soll uns das denn sagen? Wie geht man mit einer Vulva um? Das ist irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen gewesen, weiß ich.
Das ist Pumpsen auf Pornholm.
So, heute haben wir uns aber wirklich, also ich fand unseren Podcast sehr gut und ich hoffe, wir konnten auch jetzt der einen Hörerin da gerecht werden. Wir schicken nochmal Grüße raus an die Dame.
Ja, von Herzen.
Wir haben beide jetzt Eieruhren, dass wir genau wissen, wer wie viel redet. Hast du einen Buchtipp?
Ich habe einen Buchtipp. Ja.
Du bist so belesen, den ziehst du doch aus der Tasche jetzt.
Pass auf, ich hole ihn kurz, dann kann ich ihn dir zeigen. Moment. Das Buch heißt Die 1%-Methode.
Ach, von wem ist das denn und worum geht's?
Minimale Veränderung mit maximaler Wirkung. Mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Von James Clear, so sieht dieses Buch aus.
Aha.
Und es ist ein Buch, es ist noch ungelesen. Ich zeige das mal hier. Das ist noch. Ich rede über ein Buch, was ich nicht gelesen habe, aber ich habe reingelesen immerhin schon mal. Das ist mehr, als viele Leute bei dem Lanz und Precht Buch übrigens gemacht haben, was ich alternativ empfohlen hätte. Nicht Lanz und Precht, Entschuldigung, Precht und Welzer Buch, was so viel in der Diskussion war. Ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen, auch wenn ich es jetzt nicht unnötig bewerben will, weil es eh schon genug beworben, weil es steht was anderes drin, als man glaubt, dass drin steht. Und diese Diskussion bei Lanz war dem eigentlich zutaugt. Ja, wie soll ich sagen? Es hätte dem geholfen, wenn man das nicht so überbewertet hätte. Aber egal. Es war auf jeden Fall mir eine richtig schöne Brüllerei in einer Talkshow. Das fand ich schon mal super. Ja. Das ist tatsächlich gut. Aber die 1%-Methode sagt im Prinzip eins. In der heutigen Zeit geht es ja immer darum, dass jeder sich verändern, verbessern möchte und so weiter und so fort und dann eigentlich aufgibt deswegen, weil es ein Riesenberg vor einem ist, den man nicht bewältigt kriegt. Eigentlich ist es so, und jetzt nehmen wir das mal ein Beispiel, Rauchen. Wenn jemand aufhören will zu rauchen, ist die Zigarette, die er nicht raucht, ein Erfolg. Und nicht, es darf nicht das Ziel sein, dass man nie wieder raucht. Es gibt immer wieder Rückfälle, aber jede Zigarette, die du nicht rauchst, ist ein Erfolg. Jedes einzelne kleine Prozentchen an Veränderungen, die du machst, ist ein Erfolg. Und darum geht es eigentlich, sich selber auch entsprechend zu programmieren und zu sagen, komm, ich mache heute einen kleinen Schritt und morgen mache ich wieder einen kleinen Schritt und übermorgen wieder. Das ist eine, wie soll man sagen, das ist eigentlich eine Binsenweisheit, das ist was alle wissen. Aber in der heutigen Zeit ist alles so überpaced und überzogen und die Anforderungen sind so groß, dass es einem so leicht gemacht wird, aufzustecken. So wie das wir machen zum Beispiel, ne? Wir machen ja jedes Mal, reden wir darüber und probieren irgendwie auch eine andere Seite des Lebens in Deutschland darzustellen, so ein bisschen. Und da genügt der kleine wöchentliche Anschub, ist ja schon besser als nichts zu tun. Und zu sagen, wir machen jetzt mit und schieben unser Kiefer nach vorne und steuern dann das gleiche Horn. Und da ist dieses Buch tatsächlich hilfreich, ist ein gutes Buch. Das ist auch deswegen kann ich es auch mit gutem Gewissen empfehlen, ein weltweit empfohlenes Buch. Und es ist leicht lesbar und es ist ein wirklich hilfreiches Buch, wenn man sich selber verändern will, wenn man Dinge an sich verbessern will, wenn man sich auch vielleicht in eine andere Richtung bewegen möchte. So.
Das ist ein toller Tipp, muss ich dir sagen. Und das Eigenartige ist, dass wir sind heute voll auf einer Welle, was die Bücher betrifft. Das Buch, was ich heute empfehlen will, habe ich nur halb gelesen. Ich sollte es ganz lesen. Eigentlich sollte ich es frühstücken. Das betrifft mich nämlich auch. Dich, aber du kennst dich aus damit. Das ist nämlich dieses Buch hier.
Ja.
Kennst du das? Ich wusste es. Das ist Sarah Tschernigo, No Time to Eat. Stresstermine, Verpflichtungen und das Essen wird zur Nebensache. Wir neigen zu Übergewicht, werden träge und krank. Diese Frau zeigt, dass gesunde Ernährung auch im stressigen Alltag einfach ist. Dafür müssen wir nur zwei Dinge tun. Jeden Tag wenige Minuten in die Essenszubereitung investieren und unterwegs kluge Entscheidungen treffen. So kommen wir glücklich und gesund mit viel Erfolg durch den Tag. Für mich wird es schwierig, weil A, bin ich nicht klug, B, habe ich zu wenig Zeit. Vielleicht sollte ich das Buch essen. Das hilft mir. Ich habe es angefangen zu lesen. Ich bin auf Seite 49.
Ja.
Und ende aber trotzdem auf unseren Tourneen immer bei McDonald's.
Siehst du, und das ist genau, also das ist mein Problem tatsächlich, weil ich habe ja auch mehr viel abgenommen und habe mich da probiert zu bemühen, vernünftig zu essen. Und bei mir ist inzwischen so, wir sind neulich nach Köln gefahren, weil wir da einen Termin hatten. Und dann sitzt du ja in der Bahn und was isst du dann und bla und hin und her, ne? Dann fällt es mir so schwer, auf dem Bahnhof irgendwas zu finden, was halbwegs vernünftig ist. So, da bin ich immer froh, wenn da irgendein Bioladen ist, wo man noch irgendein, keine Ahnung, ein Bulgur-Gericht oder sowas mitnehmen kann, weil es noch besser ist als was anderes. Aber wenn du dann genau reinguckst, ist es auch nicht gut. Insofern ist das ehrliche Schwarzbrot und jetzt kommt's. Man muss es sich dann doch zu Hause machen. Und das ist so ganz furchtbar oldschool, aber auch da. Ist die 1% Veränderung, ne? Sich ein Brot mitnehmen, ist am Ende befriedigender, auch dann, wenn du es isst im Zug, auch wenn es ein bisschen spießig rüberkommt, aber als sich irgendein Scheißdreck am Bahnhof für teuer Geld zu kaufen, ist so.
Das stimmt. Und es wird dir auch so komischer Kram angeboten. Also was ja gesund sein soll, sind ja diese Wraps. Und für mich sind das dünn geknüpfte Teppichböden mit Gemüse reingerollt. Also ich kann die nicht essen, tut mir leid. Yvonne ist die immer meine Assistentin.
Ja, ich weiß auch nicht, das ist eben dann, wenn du dann bilanzierst und guckst runter, wie viel Kalorien, was, wie, wo ist da drin, auch das Gemüse zum Beispiel. Ganz ehrlich, also was für ein Gemüse soll das sein? Ich sag immer, ne, wenn du also Hühnchenfleisch verarbeitest, von einem Hühnchen, was 2 Euro kostet, es ist für meinen Augen nicht möglich, ein vernünftiges Hühnchen seine Zeit leben zu lassen und dann zu schlachten und zu verarbeiten, dafür dass du am Ende für 2 Euro weggeben kannst. Das ist nicht möglich. Das kann nur Dreck sein. Das kann nicht anders sein.
Ja. Essenstipp. Hast du einen?
Ja, habe ich. Und zwar
auch wieder gekocht. Wir können ja auch.
Nein.
Könnte man ja auch mal machen, dass deine Frau die ganzen Rezepte alle rausgibt. Meine macht das dann auch.
Du, was meinst du, was wir hier neulich, ich hatte es ja vorhin gesagt, was wir hier zum Spitzenspiel auf dem Tisch alles stehen hatten, du machst dir keine Vorstellung, da war alles da, Bruschetta selbstgemachtes, Maisbrot selbstgemachtes, dann hatten wir so verschiedene Dips und sowas alles, also da hätte ich 700 Essenstipps, heute habe ich einen anderen Tipp und zwar, ich möchte dafür plädieren, dass sich die Menschen vernünftige Kaffeemaschinen kaufen und dass sie den Kaffee so zubereiten, wie in den Läden, wo sie Kaffee für teuer Geld kaufen. Und ich kenne mich damit relativ gut aus. Ich könnte jetzt sagen, dass Andraschko-Kaffee, oder heißt der Andraschko-Kaffee aus Berlin, ein Berlin-Wiener Unternehmen. Und die machen wirklich sehr liebevollen, tollen Kaffee. Und ich möchte empfehlen, sich eine gute Kaffeemaschine zu besorgen, wo man die Bohnen oben reintut, die dann gemahlen werden, wo man selbst tempern kann, also so festdrücken kann in dem Sieb und dann so ein bisschen Sieb und sowas, dass man es ein bisschen schicker macht, sage ich jetzt mal, nicht mit so einer Vollfertigmaschine, wobei die inzwischen auch ganz gut sind. Und dann sollte man sich seinen Kaffee morgens probieren, einen Kaffee als Meditation zu nehmen. Und zwar richtig zu genießen mit, jetzt kommt's, Vollfetter 3,8% Fettmilch, vollfette Milch, schön aufgeschäumt, den Kaffee da rein. Alternativ dazu kann man natürlich auch einen verlängerten Espresso nehmen und kann da ein Stück Butter und Zucker reintun. Kann ich sehr empfehlen. Also wenn man zum Beispiel noch sehr aktiv sein muss, so wie wir früher, wenn wir uns das Näschen gepudert haben, da gibt es eine Alternative zu, die kommt aus der Kaffeemaschine, nämlich einen Espresso, einen verlängerten mit Butter und Zucker. Das ist wirklich, also du machst dir keine Vorstellung, wie das ins Blut und ins Gehirn geht. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was die Mechanik dahinter ist. Fakt ist, es macht dich richtig topfit. Espresso oder ein bisschen verlängerten Espresso, sodass das der Italiener, wenn du italienischen Kaffee einen Kaffee bestellst, dann kriegst du ja immer so einen längeren Espresso irgendwie. Oh. Also, ne? Butter rein und Zucker rein. Schmeckt hammergeil und es ist richtig, wie es ist, wie Speed.
Sehr schöne Idee. Das werde ich heute ausprobieren. Wir haben eine kleine Kaffeemaschine, nachdem wir alles Mögliche ausprobiert haben, haben wir jetzt eine Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine von WMF, die, was weiß ich, bei 150, 200 Euro liegt, also gar nicht so ein Metzger. Ja. Und da das schon die, ich glaube, vierte Kaffeemaschine in 10 Jahren ist, und diese ist ein Schatz, habe ich gesagt, die nächste, wenn wir dann mal wieder eine kaufen, würde dann nämlich genauso eine sein. Es gibt irgendwo von Seiko oder so, Seiko oder wie die Firma heißt, gibt es eine Kaffeemaschine, da ist oben Mahlwerk drüber, die dann quasi direkt malt und dann ist das eine Siebträgermaschine.
Also ich habe tatsächlich lange mit mir gerungen. Wir hatten immer die kleinen DeLonghis für 150, die sind gut, die sind okay. Aber auch hat auch einen Aufschäumer an der Seite und so, alles da. Ich habe da mit mir lange gerungen, ob ich einmal mehr Geld ausgeben soll und habe mir dann das schön gerechnet, indem ich gesagt habe, ich gehe dann auswärts keinen Kaffee mehr trinken und melde mir aber jedes Mal, wenn ich einen Kaffee getrunken hätte und spare mir den. Und ich bin auch immer morgens jetzt losgefahren mit einem Kaffee von mir und nicht ins Café gefahren und da einen Kaffee gekauft. Und ich sag dir, kein Dreivierteljahr später habe ich die Maschine wieder rausgehabt. Die Maschine hat gekostet 750 tatsächlich Euro, auch von DeLonghi, aber ist ein wirklich unglaublich zuverlässiges, extrem leicht zu pflegendes und zu reinigendes Gerät, was super funktioniert, weil du hast ein Mahlwerk, dann tust du da unten das Ding rein, dann kommt da der Kaffee, da hast du an der Seite so einen Hebel zum Tempern, also zum Festdrücken, automatisch mit dabei, gleich in der richtigen, also richtig gestopft, wie sich das gehört, einmal drunter, zack, bumm, dann kommt der Kaffee raus. In 3 Varianten gibt's das, entweder in Espresso, entweder in dieses etwas längere Americano und dann, oder eben italienische Art und Weise. Und dann mit den richtigen Bohnen, herrlich. Und der Kaffee ist für mich das, was früher so, ne, kennst du dieses, Gefühl, wenn man einen Joint dreht, das Geheimnisvolle im Kreis sitzen und dann heiß machen und rein, so dieses Ritual. Und für mich ist sozusagen das Rentnerritual ist, einen Kaffee richtig gut machen. Und ein richtig guter Kaffee schmeckt anders als ein Kaffee.
Das stimmt, das unterschreibe ich sofort. Da auch mit meiner kleinen WMF-Maschine, aber ich glaube, die Maschine, die du beschrieben hast, war sogar die ich rausgesucht habe für uns auch. Ja, mein Essenstipp ist natürlich auch ein hundertprozentiger, also es ist kein Essen, es ist natürlich wieder eine Süßigkeit, weil ich versuche ja immer, was zu finden, was ich dann auch selber gerne esse und wo ich mich immer freue, ach guck mal, das sind
Honigdrop aus Holland.
Honiglakritz aus Holland.
Herrlich.
Die gibt es in Deutschland irgendwie nie. Und wenn wir irgendwo im Ausland sind, versuchen wir die immer zu kriegen. Ich habe aber vorher extra gegoogelt, ob man die im Internet bestellen kann. Und das kann man. Venco Honigdrops, das sind Honiglakritz. Die riechen etwas eigenartig. Ich finde, die riechen wie alte Socken, aber die sind super lecker und das ist mein Tipp.
Also das ist sozusagen Lakritz, aber der Lakritz Honig. Ist nicht mit Zucker, sondern mit Honig gemacht.
Und es ist hart, es ist nicht so wabbelig weich, sondern es ist etwas harter Lakritz. Und diese Lakritz-Dinger sehen aus wie ein, wie so ein Bienenkorb.
Ja, wie so ein Bienenkörbchen, genau.
Ja, lecker. Und wir haben gleich alles im Mund gesteckt jetzt.
Es gehört zum Standard-Nuttenfrühstück gehört das Lakritz nicht dazu, glaube ich, oder?
Nein, das stimmt. Zum Nuttenfrühstück gehört, müsst ihr meine Frau mal fragen. Nein, also da gehört. Das habe ich nicht. Sie nicht. da gehört ein Kaffee dazu und eine Zigarette. Das ist ja. Honiglakritz nicht. Vielleicht holländische Nutten.
Das war in dem Bereich, wie gesagt, also ich kenne nur aus Hamburg früher, ich weiß nicht, ob du Domenica, ob dir das was sagt.
Ja.
Eine großartige, wirklich großartige, großartige Frau mit einem unglaublich großen Herz und eine unglaublich sympathische und mit tollen Stimme und ein unglaublich sympathischer, wahnwitzig toller Mensch. Und die habe ich oft getroffen und mich auch zweimal mit ihr lange unterhalten, zufällig in der Schlachterbörse in Hamburg. Das ist ein Laden, der morgens um 4 Uhr noch Steak serviert oder Schnitzel oder Kassler oder sonst irgendwas. Und da sind wir früher nach der Piste immer hingegangen. Also nach dem Tanzen und Feiern und so waren wir noch in der Schlachterbörse. Und da war die auch. Und deren Frühstück, und sie war immer als Domina war sie ja tätig. Deren Frühstück war tatsächlich ein richtig gepflegtes Schnitzel mit Bratkartoffeln.
Ich bin mit Dominika mal von Hamburg nach Sylt gefahren, weil wir einen gemeinsamen Freund haben.
Ja.
Ich mochte die auch gerne. Und da hat sie auch geweint, weil sie unglücklich war, wie man mit ihr teilweise umging, auch vor allem die Kollegen. Weil es ja. gab viele Kollegen, die sie nicht mochten, weil sie alles ans Licht gezerrt hat. Und es hat ja auch alles zwei Seiten. Ich lüller jetzt hier so rum, weil mein Honiglakritz esse. Kannst du dich noch an das Lied erinnern, was die gemacht hat?
Nee.
Alle meine Freier hießen alle Meier.
Glaubt mir, Kinder, wir sind Sünder. Doch wir kennen bestimmt eine Menge Freier. Angesoffen, abgeschossen, das nennt der Herr dann Abenteuer. Ja, und fragt man nach dem Nachnamen, hört man immer nur dieselbe Leier. Meier, 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 doch zahlen dürfen sie in bar.
Alle meine Freier hießen alle Meier. Nichts war ihm zu teuer
für den kleinen Streich, ob hart, ob weich.
Alle meine Freier. Kann ich auch mal verlinken. Das war ein schönes Lied. Toll.
Das habe ich, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich fand sie tatsächlich, also was sie gemacht hat, ist, sie hat ja den Menschen eigentlich diese Branche in herzlicher Art und Weise näher gebracht. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie in irgendeiner Art und Weise das schlecht gemacht hat.
Nein, das hat sie auch nicht. Aber ich weiß, dass Kollegen zu damaliger Zeit gesagt haben, ach, die Freier wollen da gar nicht unbedingt drüber reden. Das hat auch alles eine andere Seite. Sie zerrt das ans Licht. Das war der Vorwurf.
Ja.
Und ja, Zum Schluss hatte sie ja auf St. Pauli eine kleine Kneipe, da bin ich auch ein paar Mal gewesen.
Ein feiner Mensch, ehrlich gesagt.
Ja, die war ganz toll.
Feiner Mensch.
Sehr gerne. Ja, mein Lieber, dann haben wir, glaube ich, einen schönen Podcast hinter uns gebracht und können die Leute, weil dieser Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben, den werde ich programmieren. Und dann werde ich den nicht veröffentlichen, sondern ich kann den planen. Und das mache ich, weil ich nämlich jetzt in Urlaub fahre, übermorgen, bin da nicht da. Und dann wird er nämlich Freitag oder so irgendwann veröffentlicht, automatisch. Und ja.
Das ist ja jetzt schon Next Level, ne? Next Level Entertainment, geil. Ja,
wieder ein kleines Ding weiter.
Ja. Wohin fährst du in Urlaub?
Ich weiß es nicht.
Ich bin gespannt. Du wirst davon berichten.
Wir fliegen nach Kreta. Aber im Gegensatz zu Pornholm haben die da Strom.
Ja, und es ist besser, du fährst nach Kreta als zu Greta. Insofern habt ihr alles richtig gemacht.
Genau. So, ich lege jetzt auf.
Tschüss.
Tschüss.